Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 1, es ist 5:30. Wir kommen zum Regionaljournal.
Das Regionaljournal Zentralschweiz Abend mit diesen Themen. Abgeltungen von Gemeinderäten sollen bei künftigen Fusionen besser geregelt werden. Das Elektrizitätswerk Altdorf macht dank mehr eigenem Fuss mehr Gewinn. Das Zuger Kantonsparlament wehrt sich gegen offizielle Kandidat für das Vizepräsidium. Die Erfahrungen aus Zürich zeigen, ein zurückgewiesenes Budget ist für die Schweiz kein Weltuntergang. Und beim Wetter wird für die Nacht ein Haufen Schnee angekündigt. Im Studio ist Karin Portmann. Die umstrittenen Abgangsentschädigungen und Pensionszahlungen an die ehemaligen Litauer Gemeinderäte waren heute im Luzerner Stadtparlament das grosse Thema gewesen. Parlamentarierinnen und Parlamentarier aus allen Fraktionen haben kritisiert, dass die Zahlungen nicht offen kommuniziert worden seien und man will Lehren daraus ziehen. Der Beat Vogt.
Der Luzerner Stadtrat hat heute im Parlament nochmal bekräftigt, dass Zahlungen an die ehemaligen Litauer Gemeinderäte rechtlich korrekt abgelaufen seien. Der Gemeinderat hat sich auf das Pensions- und Personalreglement und auf ein externes Gutachten gestützt und sei damit auf der sicheren Seite gewesen. Das haben die Parlamentarier so zur Kenntnis genommen, haben aber gleichzeitig verlangt, dass dazu noch mehr Fakten auf den Tisch kämen. So zum Beispiel der CVP-Fraktionschef Markus Mechler.
Die CVP will, dass die Entwicklung der Geschehnisse, die gesetzliche Abstützung der Entscheide und die Kommunikation dazu aufgearbeitet und besprochen werden.
Die Kommunikation, die ist am heftigsten kritisiert worden. Dass der Litauer Gemeinderat seinen Entscheid über die Entschädigungen für sich getroffen hat und weder die Öffentlichkeit noch die Gemeindeparlamentarier informiert hat, sei unverständlich und schlecht für den Ruf der Politik, hat zum Beispiel der SP-Sprecher David Roth gesagt.
So wird das Vertrauen in der Bevölkerung erschüttert und deshalb grundsätzlich, ob jetzt das rechtlich sauber war oder nicht. Man kann festhalten, es ist ein Kommunikationsdesaster, das sich hier die Gemeinde Litau und der Stadtrat von Luzern geleistet hat.
Auch der FDP-Fraktionschef Martin Merki ist unglücklich über die Information in diesem Fall. Er hat aber die Entschädigungen für die drei betreffenden Gemeinderäte von 30.000 bis 45.000 Franken relativiert.
Die Höhe der Abgeltungen sind weniger ein Thema. Die Fallschirme, die verteilt worden sind, sind nicht goldig. Sie sind sehr klein, es sind Fallschirmli.
Nicht nur die Abgangsentschädigungen selber hat das Stadtparlament heute Nachmittag thematisiert, sondern auch das Geld, das die Litauer Gemeinderäte im Vorfeld bekommen haben, für ihre Mehrarbeit im Hinblick auf die Fusion. Die Stadtregierung hat aufgezeigt, dass so in den 2 Jahren vor der Fusion 300'000 Franken aus dem Fusionskredit an Litauer Gemeinderäte gegangen sind. Das ist Hans Stutz von den Grünen sauer aufgestossen.
Alle Ausgaben, die ein Exekutivmitglieder in eigener Kompetenz für sich selber beschließen, und das war da über Jahre hinweg der Fall, da muss es neue Regelungen geben. Es kann nicht sein, dass Exekutivmitglieder zwar in dieser Finanzkompetenz, die ihnen üblicherweise zugesteht, das ist nicht bestritten, dass Exekutivmitglieder sich über Jahre hinweg zusätzliche Leistungen auszahlen lassen.
Zwar hat das Parlament heute keinen Entscheid getroffen. Die Parlamentarier wollen noch weitere, genauere Informationen abwarten. Konsequenzen mindestens in einem Bereich hat aber die Stadtregierung schon angekündigt. Es seien bei der Kommunikation zu viele Fehler gemacht worden, hat der Stadtpräsident Urs Studer gesagt. Das wolle man ändern.
Im Hinblick möglicher weiterer Fusionen gilt es schon jetzt, Modelle zu entwickeln, um Klarheit für amtierende Gemeinderätinnen und Gemeinderäte im Falle einer Fusion zu schaffen. Lösungen, welche sozialverträglich angemessen und im Sinne der fortbestehenden Gemeinde sind. Daher wird der Stadtrat an der nächsten Steuerungssitzung des Projekts Starke Stadtregion schon jetzt beantragen, die Fragestellungen zu Renten und Entschädigungen von Exekutivmitgliedern wie auch von Mitarbeitenden zu klären.
Ob sie Sachen Litauer Abgangsentschädigungen noch zu rechtlichen Schritt kommt, ist weiterhin offen. Als nächstes wird sich Anfang Januar die Parlamentarische Geschäftsprüfungskommission mit diesen Zahlungen beschäftigen.
Der Beat Vogt ist das aus dem Luzerner Stadtparlament. Zu den Kurzmeldungen aus der Zentralschweiz. Das Elektrizitätswerk Altdorf hat mit Haufen Energie den Gewinn gesteigert. Die CWA hat fast 8% mehr Strom produziert. Dank dem hat man weniger auswärtigen Strom müssen zukaufen und entsprechend schaut mehr raus. Der Gewinn ist von 2,3 Millionen das letzte Jahr um 1 Million Opsi auf 3,3 Millionen. Das hat die CWA heute bekannt gegeben. Für das Gebiet Zöberenjägeren-Böttmerenwald im Muttental soll ein Nutzungsplan ausgeschafft werden. Das Ziel des Kantons Schweiz ist, dass so die verschiedenen Interessen zwischen Naturschutz, Landwirtschaft und Wanderer besser unter einen Hut gebracht werden können. Damit es gut kommt, schreibt das Umweltdepartement, werde eine Beratergruppe mitschaffen, wo beispielsweise die Eigentümer, Tiger, die Schutzorganisationen oder die Gemeinde dabei sind. In Udligenswil tritt der Gemeindepräsident Peter Schilliger auf den nächsten Sommer zurück. Der 51-jährige Politiker ist 20 Jahre lang im Gemeinderat. Der Peter Schilliger könnte man auch als Präsident der FDP vom Kanton Luzern und als Kantonsrat. Dicke Luft bei den Sozialdemokraten im Kanton Zug. Die Schuld ist die Wahl vom Vizepräsidenten im Kantonsrat. Gewählt hat die bürgerliche Mehrheit im Parlament heute nicht den offiziellen SP-Kandidat Hubert Schuller, sondern sein Parteikollege Martin B. Lehmann. Rat Kalabacher erklärt, warum das Parlament heute einen anderen SP-Vizepräsident für den Kantonsrat wollte.
Die Wahl vom Vizepräsidium vom Zuger Kantonsrat sorgt nicht zum ersten Mal für rote Köpfe bei der SP. Schon zweimal hat sie den Martin B. Lehmann aus Unteregri für das Amt vorgeschlagen, ohne Erfolg. Die bürgerlichen Parteien haben den Anspruch von der SP auf den Sitz amix bestritten. Heute ist der Anspruch unbestritten gewesen. Und darum sind im Vorfeld viele davon ausgegangen, dass die SP zum dritten Mal mit dem Martin B. Lehmann antritt. Die SP hat sich aber anders entschieden und den Kantonsrat Hubert Schuller aufgestellt. Das hat für Kopfschütteln gesorgt. Zum Beispiel beim FDP-Kantonsrat Thomas Lötscher, der kein gutes Haar am Entscheid der SP gelassen hat.
Umso mehr war ich schockiert, als ich las, dass jener Mann, der zweimal für seine Fraktion den Winkelried spielte, als deren Anspruch umstritten war, dass also dieser Mann jetzt, wo der Anspruch der SP unbestritten und die Wahl ein Spaziergang wäre, von seinen eigenen Parteikollegen mit einer schallenden Ohrfeige abserviert wird.
Abserviert in dem Sinn, dass die SP das mal nicht mehr den Martin Lehmann aufgestellt hat, sondern den Hubert Schuller. Das sei ein interner Entscheid, aus zu respektieren gelte, hat der Fraktionschef der SP, der Markus Jans, betont.
Vor zwei Jahren hatte Martin Lehmann durchaus eine Chance gehabt. Die CVP hat der SP den Sitz zugesprochen. Es hat sich dann nicht so ergeben, weil die SVP damals reingespielt hat. Und aus unserer Sicht hat er dort seine Chance gehabt. Und fraktionsintern hat man sich dann mal für einen anderen Kandidaten aus verschiedenen Gründen entschieden und hat dann den Hubert Schuller vorgeschlagen.
Über die Gründe, die zur Kandidatur von Hubert Schuller geführt haben, schweigt sich die SP aus. Ein offenes Geheimnis ist aber, dass Martin Lehmann ein eigenständiger Kantonsrat ist, der nicht immer im Sinn von seiner Partei stimmt. Ihm ist neben dem sozialen auch der liberale Aspekt wichtig. Oder wie es der neue Vizepräsident vom Kantonsrat, Martin Lehmann, selber formuliert.
Ja gut, also das ist ja ein Schicksal, ja, für zum Schlusszeichen, wo mich schon lange auszeichnet. Ja, nicht erst seit gestern, dass ich bin da, wenn Sie mich kennen, wissen Sie, dass ich kein Mainstream-SPler bin. Aber ich denke, die Fraktion hat auch eine gewisse Strategie sich ausgedacht. Gehe ich jetzt mal davon aus, ich kenne sie zwar persönlich nicht, und da hat offenbar der Hubert Schuller besser drin Platz gefunden, als ich es bin.
Gewählt haben die bürgerlichen Kantonsräte dann aber den Martin Lehmann. Gerade nach dieser Wahl ist es auf der SP-Bank auffällig still geblieben. Konsternation hat sich breit gemacht. Und im offiziellen SP-Kandidat Hubert Schuller ist eine Enttäuschung ins Gesicht geschrieben gewesen. Er werde aber sicher nicht trotzen und gegen seinen Parteikollegen Martin Lehmann arbeiten. Allerdings, Verständnis für die Beweggründe von Martin Lehmann aufbringen, das können wir jetzt gerade noch nicht, sagt der Hubert Schuller.
Ja, Verständnis. Klar, also ja, logisch, ist schon ein Verständnis. Einfach der Frust ist natürlich, dass ich nicht gewählt worden bin. Und da Verständnis für andere bringen, jetzt gerade nach einer Stunde, das ist jetzt ein bisschen viel verlangt.
Sicher ist, der Start in die neue Legislatur hätte für die SP-Zug besser laufen können. Die Wahl von Martin Lehmann gegen Willen von seiner Partei dürfte das Verhältnis untereinander noch ein Moment belasten, ist sich der neue Vizepräsident vom Zuger Kantonsrat, der Martin Lehmann, bewusst.
Also einerseits haben wir versucht, mit einer internen Aussprache vor zwei Wochen da ein bisschen die Wogen zu glätten, aber selbstverständlich, der heutige Tag hat die Wogen wieder aufgerissen. Ich denke, wir müssen jetzt in Zukunft schauen, wie ich in Zukunft in dieser Fraktion auch wirken kann. Ich habe heute vor dem ganzen Kantonsrat bekräftigt, dass ich nach wie vor ein SP-Kantonsrat bin und auch vorhabe, in dieser Fraktion aktiv mitzuarbeiten. Aber es gibt natürlich atmosphärische Störungen, das ist ganz klar. Die kann man nicht ignorieren.
Und darum auch ist die Freude vom 45-jährigen Martin Lehmann am heutigen Vormittag recht verhalten ausgefallen.
Der Bericht von der Radka Labacher war das. Zur höchsten Zugerin gewählt hat der Kantonsrat heute Vreni Wicki von der CVP. Und neue Landame ist der Volkswirtschaftsdirektor Matthias Michel von der FDP. Im Kanton Schweiz ist gestern so etwas wie das Portemonnaie zugemacht worden. Der Kantonsrat hat das tiefrote Budget für das nächste Jahr nicht akzeptieren und hat es der Regierung zum Überschaffen zurückgegeben. Bis im Frühling muss der Regierungsrat jetzt 40 Millionen rausstreichen. Was in der Zentralschweiz so ein Novum ist und für Aufsehen sorgt, ist in Zürich schon mehrmals passiert. Darum die Frage an Oliver Futter vom Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Darf man das sagen, dass man bei euch nicht mehr gerade so verklüpft, wenn kein Budget rum ist?
Ja, man kann sagen, eine gewisse Routine ist wirklich da. Der Kanton Zürich hat schon zweimal, 2002 und 2003, kein Budget gehabt. Die Stadt Zürich auch mehrmals. Gerade jetzt im Dezember hat das Parlament wieder das Budget fürs nächste Jahr abgelehnt. Und das Stadtzürcher Budget ist nicht unerheblich. Das ist nämlich grösser als das von praktisch allen Kantonen in der Schweiz. Die Aufregung ist aber trotz dieser Routine immer noch gross. Die Parteien machen sich gegenseitig Vorwürfe und die Medien berichten intensiv. Es ist aber auch eine gewisse Lockerheit da. Man weiss unterdessen auch, dass der Staat oder die Stadt nicht zusammenbricht ohne Budget und dass das Parlament sich am Schluss doch zügig zusammenrauft und spätestens im Frühling ein neues Budget absegnet.
Eben, das ist jetzt im Kanton Schweiz auch genau so. Es dauert bis im Frühling, bis das neue Budget auf dem Tisch liegt. Wie ist da eure Erfahrung? Merken die Leute, das Personal, die Betriebe, das allgemeine Volk überhaupt etwas davon, wenn kein Budget rum ist?
In diesen wenigen Monaten, bis im Frühling, wo man mal kein Budget hat, da merkt die grosse Mehrheit eigentlich nichts, weil der Staat, der hat nicht einfach kein Geld mehr oder darf gar kein Geld mehr ausgeben. Spürbar ist es für Staatspersonal, da bleiben damals Lohnerhöhungen aus. Spürbar ist es auch für Leute, die auf Investitionen vom Kanton warten, zum Beispiel Bauunternehmungen, die einen grossen Auftrag bekommen hätten. Das darf der Staat ja dann nicht machen, keine neue Ausgabe. Konkrete Beispiele in der Stadt Zürich. Stadionprojekt für ein neues Fußballstadion ist zurückgestellt und Stadtpersonal kommt kein Lohnscheck mehr über.
Eben, die Stadt Zürich und der Kanton Zürich, die haben jetzt da wirklich schon ein bisschen Erfahrung mit Budget überschaffen. Wie wird das gemacht? Also das Rausstreichen, wird da überall ein bisschen nach oben korrigiert oder sind das grosse Brücken, wie zum Beispiel das Stadion, wo da rausgestrichen wird?
Also die Ausgangslage ist ja nicht so einfach. 80% von so einem Budget von Stadt oder Kanton sind ja bundene Ausgaben. Das heisst, der Kanton ist durch Gesetz oder durch den Bund oder durch politische Beschlüsse verpflichtet, die Ausgaben zu machen. Die Ausgaben, die kann man weder plötzlich stoppen, noch einfach einsparen. Bleiben also noch etwa 20% und das meiste davon sind Personalkosten. Das heisst, es trifft am Schluss vor allem Bildung und Gesundheit, wo es viel Personal hat, dort versucht man zu sparen. Und dann gibt es noch einzelne grössere Investitionen, eben so Bauprojekte, die rausgeschoben werden. Und der Rest, das ist wirklich, sagen wir, Grümscheli-Zeug, kleinere Sachen, wo man das zusammenstückelt.
Und wie läuft das mit der politischen Arbeit? Also zum Beispiel eben gerade im Parlament wird ja alles, alle Geschäfte, wo es um Geld geht, vertagt, rausgestüdelt.
Die werden rausgestüdelt, aber eigentlich läuft der Politbetrieb weiter wie gehabt, weil ein Haufen andere Geschäfte sind ja auch noch rum, die nicht sofort Auswirkungen haben und da hat das Parlament immer noch genug zu tun. Und es ist ja allen klar, dass so schnell wie möglich ein Budget an muss. Und da ist zuerst mal einerseits die Regierung gefordert, die muss einen neuen Budgetentwurf machen. Und dann sind vor allem die zuständigen Parlamentskommissionen gefordert, die müssen das Budget vorberaten, Anträge stellen. Die haben einen Haufen Sitzungen und müssen dann auch auf Sportferien verzichten. Unterm Strich sieht man dann aber vor allem, es wird im Parlament nie so viel gespart, wie gefordert worden ist. Um das Budget zurückzuweisen, da findet sich eine Mehrheit. Und jetzt in dieser Phase, wo man dann das neue Budget anbringt, dort merkt man dann bei einzelnen konkreten Sparmassnahmen, sind sich die Koalitionen amig schnell uneinig. Und unterm Strich bleibt amig ein Kompromiss, wo keine Partei so richtig glücklich ist damit.
Sie haben es am Anfang gesagt, zuerst grosse Aufregung, nachher findet man gleich irgendwie wieder den Ranken. Wie ist denn das nachher eigentlich im Laufe des Jahres? Versandet das wieder oder redet man überhaupt noch davon, dass es Anfangsjahr kein Budget gegeben hat?
Nein, das ist wirklich immer nur eine kurze Zeit das Thema, dann läuft alles weiter wie früher. Viel mehr zu reden gibt im Kanton Zürich im Moment das nächste grosse Sparpaket, das die Regierung vorbereitet, das ist in Arbeit. Und in dem Zusammenhang gibt es eine interessante Beobachtung bei diesen Budget-Zurückweisungen. Einerseits passieren die nämlich wirklich häufig dann, wenn solche grosse Sparpakete anstehen. Das heisst, Parteien probieren, so den Spardruck auf die Regierung zu erhöhen. Und andererseits werden Budget, wie gesagt, gern kurz vor Wahlen zurückgewiesen. So probieren sich Parteien bei der Wählerschaft noch finanzpolitisch zu profilieren. Aber eben, unterm Strich ist das immer eine ganz kurze Sache und dann ist die Aufregung vorbei und man erinnert sich kaum mehr daran.
Auskünfte vom Oliver Futter vom Regionaljournal Zürich Schaffhausen, wo man schon Erfahrung hat mit Staatsvoranschlägen, die zurück an Absender sind. Sie hören das Regionaljournal Zentralschweiz. Sammeln für einen guten Zweck. Das machen Haufen und jetzt in der Adventszeit sowieso. Ein bisschen besonderes ist da die Aktion von der 23-jährigen Studentin Regina Studer aus Schöpfen. Die angehende Lehrerin organisiert zu Luzern ein Benefizkonzert mit dem Erlös, wo sie Kind in Zentralamerika in Nicaragua helfen. Entstanden ist das außergewöhnliche Projekt durch die Masterarbeit, die Regina Studer an der Pädagogischen Hochschule Luzern für einen Abschluss geschrieben hat. Marlies Zender hat mit ihr über ihr Engagement geredet.
Regina Studer, warum haben Sie als Studentin von der PH Zentralschweiz, also der Pädagogischen Hochschule, ausgerechnet eine Masterarbeit geschrieben über das Abholzen vom Regenwald und indirekt dann eben über Nicaragua?
Also grundsätzlich ist es so, dass ich auch am Studium das Spezialisierungsfach Umweltbildung besucht habe. Und das ist einfach eine Thematik, die mich schon immer ein bisschen beschäftigt hat. Ich habe schon sehr gerne immer als Kind schon Vorträge über den Regenwald gemacht, über Tiere und Pflanzen, weil mich das einfach sehr fasziniert hat.
Sie wollen ein spezielles Kinder- und Jugendzentrum in Nicaragua unterstützen. Wie sind Sie auf das gekommen?
Also grundsätzlich bin ich durch Young Caritas durch das gekommen. Ich hatte dort einen Kollegen dabei, der mir geholfen hat, das Projekt auszusuchen. Er hat das auch schon ein bisschen besser gekannt. Inzwischen kann ich auch schon den Projektleiter von dem Kinder- und Jugendzentrum in Nicaragua, habe ihn auch schon persönlich getroffen. Und ja, so ist das zustande gekommen eigentlich.
Und warum denn jetzt gerade das Benefizkonzert, das Sie auf die Beine stellen?
Grundsätzlich wollte ich auch etwas machen, was die Jungen gerichtet ist. Das heisst, man wird immer auf der Strasse angequatscht wegen Spenden und so. Und das ist immer relativ schwierig, finde ich. Und ich möchte den Jungen wie auch die Möglichkeit bieten, einen coolen Abend zu verbringen mit super Musik, mit toller Atmosphäre, wo sie wirklich wissen, dass jeder Rappen, den sie an diesem Abend ausgeben, geht in das Projekt. Also sie machen gleichzeitig etwas Gutes.
Wenn Sie sagen, für Junge sind da ältere Semester, ich sage jetzt Leute ab 40, in dem Fall nicht mehr gefragt.
Doch, selbstverständlich. Ich habe da eigentlich in der Bandauswahl alles ein bisschen berücksichtigt. Also das wäre sicher aus Hauptact mit dem Spinning Wheel, wo jedes Alter anspricht. Das ist eine Blasmusikband von 10 bis 11 Profimusikern. Und das ist wirklich Musik für jedermann. Und das zweite wäre Goldie Goes Diva. Das ist eine Studienkollegin von mir, die Band gegründet hat. Das ist sicher so ein bisschen easy Musik für jeden, würde ich mal sagen.
Und was ist denn Ihr Ziel? Wie viel Geld wollen Sie zusammenbringen für eben das Kinder- und Jugendzentrum in Nicaragua?
Das ist sehr schwierig zu sagen, aber ich habe mal angefangen mit der Vorstellung von 5'000 Franken und ich bin auch sehr optimistisch, dass ich das erreichen werde. Oder ja, jetzt mit der Zeit steigen die Erwartungen natürlich ein bisschen, wenn man auch weiss, wie viele Leute es kommen und so. Aber ich würde auch sagen, wie ja, jeder Abend zählt. Also ich bin wirklich um alles froh, wo da reinkommt.
Regina Studer, individuelle Entwicklungsarbeit, die ist ja häufig sehr gut gemeint. Aber bringt das auch tatsächlich etwas oder ist das manchmal vielleicht auch ein bisschen blauäugig?
Ich glaube nicht, dass ich jetzt mit dieser Aktion, oder ich bin überzeugt davon, dass ich da nicht die Welt verändern kann mit dem. Aber ich glaube, dass ich wirklich im Kleinen etwas kann bewirken für die Kinder dort unten. An dieser Schule, das betrifft 100 Kinder, die sonst auch eben sehr viel arbeiten durch den Tag aus, also Kinderarbeit. Und ich glaube wirklich, auch wenn ich nur diesen 100 Kindern etwas Kleines gut tun kann, damit ihr Leben ein bisschen besser wird, dann habe ich mein Ziel erreicht.
Was schwebt Ihnen davon? Was wollen Sie denn mit dem Geld machen?
Was ich mit dem Geld mache, werde ich ab nächstem Sommer eigentlich beschließen, nachdem ich selber unten war vor Ort, nachdem ich die Leute ein bisschen kennengelernt habe und dann, nachdem ich auch mit diversen Leuten geredet habe, wie kann man das Geld wirklich sinnvoll nachhaltig einsetzen. Also da habe ich schon meine Berater hinterher, die mich da sehr gut beraten.
Was sind denn das für Berater?
Also das ist sicher an erster Stelle der Projektleiter, der Urs Schori, der der für das Projekt in Nicaragua zuständig ist. Dann sicher auch Leute vor Ort, die ich jetzt noch nicht so gut kenne, die ich einfach mal so erste Kontakt hatte. Aber ja, das ist einfach vorweg.
Also das sind Leute aus Hilfsorganisationen?
Durch Schor, ja. Er arbeitet bei der Caritas Schweiz. Und die anderen Leute vor Ort, das ist nicht nur Caritas, aber das sind halt wirklich Leute, die im Projekt eingebaut sind, die wirklich tagtäglich dort arbeiten und auch von Nicaragua sind.
Also da könnte man jetzt als Besucherin von diesem Benefizkonzert wirklich darauf zählen, dass das Geld dann als richtigen Ort kommt.
Genau. Das ist so wie auch ein bisschen Garantie, die ich geben will, dass es wirklich, dass die Leute mir das Geld dürfen anvertrauen und da stehe ich auch wirklich eben mit meinem Namen nachher rennen und sage, das Geld kommt als richtigen Ort, kommt in den Kindern gut. Und ja, ich werde dann auch sicher nachher berichten, was mit dem Geld passiert ist. Das ist sicher ganz wichtig. Also die Leute werden informiert, wo das ihr Geld jetzt durchgegangen ist.
Regina Studer ist das gewesen, Studentin aus Schöpfen. Das Benefizkonzert, das sie organisiert, ist morgen Freitagabend. Los geht's um 8:15 Uhr im Paulusheim zu Luzern. Die Türen sind aber bereits um 8 Uhr offen. Regionaljournal Zentralschweiz, wir kommen zum Regitipp und der ist heute von Christian Öchslin.
Passiert ist es in der Nacht vom Ostersonntag auf den Ostermäntig im Jahr 1642. Dort hat es für den grössten Teil vom Dorfzentrum von Schweiz abgebrannt. Von der Pfarrkirche, vom Rathaus, aber auch von ganz vielen Wohnhäusern ist fast nur noch Schutt und Asche übrig gewesen. Die schlimme Brandkatastrophe, die sei aber auch eine Chance gewesen für Schweiz. Man hätte plötzlich die Möglichkeit gehabt, das Dorfzentrum architektonisch neu zu gestalten und mittelalterliche Siedlungsstrukturen hinter sich zu lassen. Das steht in den neuesten Mitteilungen vom Historischen Verein vom Kanton Schweiz. Im Aufsatz über den Dorfbrand von Schweiz erfahrt man einerseits einiges darüber, wie die anderen Orte rund um Schweiz der Dorfbevölkerung geholfen haben nach dem Brand. Auf der anderen Seite wird aber auch aufgezeigt, was es für Legenden und Mythen gibt rund um die Brandkatastrophen aus dem Jahr 1642.
Der Aufsatz über den Schweizer Dorfbrand zusammen mit 6 anderen Beiträgen gibt es in den neuesten Mitteilungen vom Historischen Verein vom Kanton Schweiz. Zu bestellen über die Homepage vom Verein. Regionaljournal Zentralschweiz, es ist 3:06 Uhr, das Wichtigste vom Tag mit Andrea Keller.
Die umstrittenen Abgangsentschädigungen und Pensionszahlungen an die ehemaligen Litauer Gemeinderäte sind heute im Luzerner Stadtparlament das grosse Thema gewesen. Parlamentarier aus allen Fraktionen haben kritisiert, dass die Zahlungen nicht offen kommuniziert worden sind. Das schwächt das Vertrauen in die Politik. Der Stadtpräsident Urs Studer hat Fehler bei der Kommunikation eingeräumt, hat aber betont, dass rechtlich gesehen alles korrekt abgelaufen sei. Der Zugerkantonsrat hat heute die Vreni Wicki von der CVP zur Präsidentin und damit zur höchsten Zugerin gewählt. Die Wahl zum Vizepräsident hat bei der SP für dicke Luft gesorgt. Das bürgerliche Parlament hat nicht den offiziellen SP-Kandidat, den Hubert Schuler, gewählt, sondern den Martin B. Lehme. Die SP hat sich nach der Wahl konsterniert gezeigt. Das Elektrizitätswerk Altdorf, das EWA, hat die Stromproduktion und den Gewinn gesteigert. Das EWA hat fast 8% mehr Strom produziert, dank dem hat es weniger auswärtige Ströme müssen zukaufen und entsprechend mehr bleibt unter dem Strich. Der Gewinn ist von 2,3 Millionen das letzte Jahr um 1 Million Opsi auf 3,3 Millionen Franken. Das hat heute das EWA bekannt gegeben.
Zum Wetter und da soll es heute Nacht richtig Winter werden. Die Prognose von Jürg Zock von SF Meteo.
In der Nacht geht im Urnerland vorübergehende Föhn. Sonst tut es immer mehr zu und es kommt schneien. In der zweiten Nachthälfte und morgen am Morgen schneit es zum Teil kräftig und man muss verbreitet mit Schnee auf der Strasse rechnen. Und morgen am Freitagvormittag schneit es noch kräftig weiter. Am Nachmittag gibt es nur noch ab und zu Schnee, zwischen dies geht Richtung Mittelland um und länger trocken und vom Wickertal über das Sauertal bis ins Seetal langt es auf ein paar Aufhellungen. Temperaturen liegen dann bei maximal minus 3 Grad. Das Wochenende verläuft dann ein bisschen wechselhaft. Der Samstag ist zuerst noch bewölkt mit ein bisschen Schnee, dann tut es so den Tag auf und es wird zeitweise und in den Alpen sogar ziemlich sonnig. Am Sonntagmorgen hat es dann wieder mehr Wolken rum und Strich wie schneit. Am Nachmittag wird es wieder zum Teil sonnig und in den Alpen kommt der Föhn auf. Am Samstag ist es noch easy kalt mit minus 4 Grad. Am Sonntag gibt es dann minus 2 bis 0 Grad.
Regionaljournal Zentralschweiz, der Peter Portmann war heute verantwortlich. Am Mikrofon Karin Portmann. Das Regionaljournal Zentralschweiz gibt es auch im Internet als Podcast unter regionaljournal.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.